Ich lese aus Daniel 2. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Der König antwortete: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, dann sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr mit Geschenken und Gaben große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, dann wollen wir ihn deuten. Der König antwortete: Wahrhaftig, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass meine Worte deutlich genug sind. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, dann ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Sagt mir also den Traum, dann kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und dem Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Da sprach Daniel: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, Der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre es meine Weisheit, als wäre meine Weisheit größer als die anderer, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes, hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzuschauen. Und das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel von Eisen, seine Füße aber waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Und da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Und jetzt wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alle Gewalt, über alles das Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und dann das vierte, hart wird es sein wie Eisen. Und wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen, teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, dieses dann wird ein zerteiltes Königreich sein. Es wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen und Ton gemengt. Dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, es wird zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heirat miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht vermengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton und Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speiseopfer und Rauchopfer darbringen. Und der König sagte zu Daniel, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, da ist jetzt hier in dieser Geschichte ein mächtiger Mann, ein herrlicher Mann, ein König, der größte seiner Zeit, auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ich möchte da mal historisch ein paar Dinge nur nennen. Im Jahr 614 vor Christus hat Babel Assur erobert, die Stadt Assur. Das war der erste richtige Schlag gegen das Königreich Assyrien. 612 ist dann Ninive eingenommen worden, damit waren die Assyrer faktisch besiegt. Und dann in der Schlacht von Karkemisch 605, hat man im Geschichtsunterricht vielleicht gelernt, ne, wenn es um die großen Weltreiche geht, 605, hatte der Kronprinz Nebukadnezar auch noch das Heer des Pharaos aufgerieben. Und damit war faktisch auch die Vorherrschaft Ägyptens in diesem ganzen Bereich der syro-palästinischen Landbrücke, wo sie ihren Machtbereich hin ausgedehnt hatten, die Ägypter, war beendet. Und da war er nun Herrscher eines Großreiches, hat dann den Thron bestiegen und seine Herrschaft gefestigt. Und da kann man sich doch fragen, was soll so ein Mann eigentlich ernsthaft für Probleme haben? Auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nicht? Es ist alles geregelt. Er hat einen riesen Hofstaat, er hat Diener für alles. Es ist, er muss sich doch keine Sorgen machen. Und jetzt lesen wir aber, dass ein Traum ihn erschreckt hat. Ein Traum hat ihn erschreckt, sodass er nicht schlafen kann. Das ist ein Ding, nicht? Ich glaube, das ist hier schon, wenn man die Bibel liest und über die einzelnen Verse, was so gesagt wird, in wenigen Worten mal nachdenkt, dann ist da immer ein ganzes Universum drin. Ist das die Wirklichkeit vieler Menschen, die so im Sattel sind im Leben? Man denkt, ach, die auch unangreifbar, gebärden sie sich auch in Wirklichkeit. Ist das alles so fragil? Da reicht ein Traum und er ist völlig aus der Bahn geworfen. Wir werden auch noch merken und darauf kommen, warum. Warum hat ihn dieser Traum vielleicht so dermaßen geschreckt? Erschreckt. Man könnte das ja jetzt abtun und sagen, ist ja nicht so gravierend, da hat er mal schlecht geträumt, was soll denn das? Aber wenn wir weiterlesen, sehen wir ja, wie ihn das beschäftigt, wie sehr es ihm ernst ist mit der Deutung dieses Traumes. Das merken wir doch, wie aufgewühlt er gewesen sein muss, dass es ihm keine Ruhe lässt. So ernst, dass er seine Weisen sogar mit dem Tod bedroht, nicht? Sagt, ich bringe euch alle um, wenn ihr das nicht sagt. Und damit er auch ganz sicher sein kann, dass sie ihn nicht betrügen, sagt, dann nennt mir auch den Traum. Ne? Ein schlauer Bursche, der Nebukadnezar, hat einen riesen Hofstand voller Priesterschaft. Da waren ja alles Götzenpriester und Astrologen, Sterndeuter, Wahrsager, ein ganzes Heer. Übrigens unsere Regierung, man denkt es ja von den Aufgeklärten, nicht beschäftigen auch solche Leute. Es gibt viele Staatsmänner auch. Da stellen die sich hin und sind groß, kotzig gegen den Glauben als wie Atheisten, aber dann glauben sie an Magie und Wahrsagerei. Adolf Hitler auch übrigens, er hatte eine persönliche Wahrsagerin. Aber da war ein schlauer Bursche und wusste eigentlich, ist das alles Klamauk. Das hat er irgendwie schon geahnt, das ist alles Klamauk, die können gar nichts. Und dann stellt er sie auf die Probe und sagt, nennt mir den Traum. Dann kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trifft. Sonst könnt ihr mir ja sonst was erzählen, nicht? Schön, wie ihr das formuliert. Ihr wollt nur Zeit gewinnen und dann erzählt ihr mir was, bis sich die Zeiten geändert haben, nicht? So ist das ja heute auch. Wenn man was gewahrsagt und dann ist das alles wieder Schnee von gestern und vergessen. Nein, Nebukadnezar ist es sehr ernst hier mit der Deutung des Traums. Und so zeigt sich hier, dass am Ende doch auch die ganz Großen nur arme, schwache Menschen sind. Ein Traum hat ihn aus der Bahn geworfen. Und kommt jetzt hier in eine Not, aus dem ihm sein Hofstaat nicht helfen kann, wie er ahnt, weil sie Betrüger waren, was er auch wusste. Das macht uns auch noch ein anderes Thema deutlicher, diese Geschichte. Es gibt so viel Klugheit unter den Menschen, weise Menschen, Berater, Staatsberater. Sie können Prognosen erstellen, auch heute wird das ja gemacht, die Wirtschaftsweisen, ne? Man erstellt Prognosen nach den Regeln der Vernunft. In finanziellen Bereichen, in militärischen Fragen können das gute Berater sein. Aber wenn das Leben auf den Prüfstand kommt, dann ist das alles nichts. Dann ist das alles nichts. Sie können nichts. Und interessant ist, dass die Wahrsager, Zeichendeuter und Astrologen das im Grunde genommen auch selber wissen, dass es mit ihren Fähigkeiten nicht weit her ist, denn sie sagen ja, was der König von uns fordert, ist zu hoch. Das ist doch eigentlich was ganz Einfaches, nicht? Man besucht einen Wahrsager damit der was offenbart, was verborgen ist. Und dann kann der mir nicht mal sagen, was ich geträumt habe. Ja, was soll das denn? Die wissen selber, dass sie nichts können. Und sagen, es ist auch niemand, der das vor dem König sagen könnte, außer den Göttern. Und jetzt ist aber eins interessant. Sie sagen, die nicht bei den Menschen wohnen. Wisst ihr, was das ist? Eine ganz moderne Weltsicht, die sie hier haben. Sie leugnen nicht, dass es Götter gibt vielleicht. Aber sie sagen, die Götter haben nichts zu tun mit der Welt der Menschen. Sagen heute auch übrigens viele Theologen, die die Wirklichkeit und Wahrheit der biblischen Berichte bestreiten. Die sagen, das ist alles nicht so, Wunder gab es nicht und hier sind auch keine richtigen Zukunftsvorhersagen drin, das ist alles viel später geschrieben worden. Warum? Weil sie behaupten, Gott, die Wirklichkeit Gottes mag es geben, aber das hat nichts zu tun mit dem Leben der Menschen. In meinen Augen sind die schlimmer als Atheisten. Weil ein Atheist sagt einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Gott gibt. Aber zu sagen, es gibt Gott, aber der hat nichts zu tun mit den Menschen, das ist eine Aussage, dann eine qualitative Aussage über Gott. Nicht? Ist ihm scheißegal, die Welt. Weder greift er da ein, noch spricht er zu den Menschen, tut sich kund, gar nichts. Schwebt irgendwo im All herum und sagt, die Welt ist mir völlig wurscht. Das heißt das doch, nicht? Ich finde das schlimmer, als wenn jemand Atheist ist. Also zurück zum Text. Ich wollte nur mal deutlich machen, das sind uralte Texte, 2500 Jahre alt, aber die sind total modern. Die Welt hat sich überhaupt nicht gewandelt. Nicht? Man behauptet einfach, Gott greift nicht ein in das Leben und der Menschen und in die Geschicke der Welt und tut sich nicht kund. Dann müsste man fragen, wenn die doch jetzt hier gar nichts Verborgenes offenbaren können, warum sind sie denn dann überhaupt da? Wozu sind sie denn gut? Warum hat Nebukadnezar das ganze Spiel so lange mitgemacht? Und jetzt auf einmal, wo er merkt, hier geht es wirklich um was, da ist er nicht mehr zufrieden mit dem Klamauk. Vieles, worauf wir bauen, erweist sich in der Not als Brunnen ohne Wasser für viele Menschen. Worauf sie ihr Leben gründen, was sie immer mitgespielt haben, obwohl bei genäherem Nachdenken man schon wissen kann, dass es alles Quatsch ist. In der Not, wenn das Leben auf den Prüfstand kommt, ist das alles nichts. Und ich denke, dass Nebukadnezar ahnte, dass Gott ihm durch diesen Traum etwas sagen wollte. Das ahnt er. Die Bibel lehrt, dass Gott sich bezeugt und dass er zu uns spricht auf unterschiedlichen Wegen. Ich werde noch darauf zurückkommen, habe hier aber mal einen Text aus dem Buch Hiob. Da sagt Elihu zu Hiob, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man es nicht. Er sagt, Gott redet, aber man beachtet es nicht. Die Menschen sagen, ja, Gott redet ja nicht, ach Gott, nee, sie beachten es nicht. Im Traum zum Beispiel, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, öffnet er ihnen das Ohr, schreckt sie auf und warnt sie, um den Menschen von seinem Vorhaben abzuwenden und von ihm die Hoffart, den Stolz, die Eitelkeit, die Selbstverliebtheit, die Überheblichkeit zu tilgen und seine Seele vor dem Verderben zu bewahren. Seht ihr, und das, was hier steht im Buch Hiob, das war geschehen. Nebukadnezar war ein machthungriger, ein stolzer Herrscher. Er befand sich auf dem Holzweg, auch wenn der ganze Erfolg ihm scheinbar erst mal recht zu geben schien. Es war ein sterblicher Mensch. Ein sterblicher Mensch. Er musste runter von seinem Sockel und Gott redet zu ihm. Aber wir werden sehen, dass Nebukadnezar diese Lektion, die Gott ihm geben will, nicht so schnell lernt. Er bekehrt sich nicht zu dem lebendigen Gott. Er bekehrt sich nicht zu dem lebendigen Gott. Am Ende der Geschichte, ich greife jetzt mal vor, habe sie auch schon vorgelesen, am Ende, dann sagt er lediglich, euer Gott ist ein Gott über alle Götter. Ich extra hier farblich hervorgehoben, nicht? Er sagt nicht, er kann nicht von meinem Gott sprechen. An dem Punkt ist er noch gar nicht, dass der Gott Daniels sein Gott ist. Er sagt, euer Gott. Das heißt so viel wie, wir haben hier ganz viele Götter. Ich habe hier Hofbeamte, die dienen den Sternen und den verschiedenen Göttern des Reiches Babylon, und die Juden, die haben auch ihren Gott mitgebracht, und jetzt merkt er auf einmal, oh, dieser Gott ist aber besonders, nicht? Herausragend, aber die anderen gibt es auch noch. Und dann sagt er, euer Gott ist ein Gott über alle Götter, da hat er jetzt eine Wahrheit erkannt über den Gott Israels, den Schöpfer. Er erkennt aber nur eine Wahrheit über Gott an, er will sich diesem Gott nicht beugen. Seht ihr, das ist das Problem in unserer auch kirchlichen Landschaft. Man erkennt schon an, dass es Gott gibt. Deswegen geht man ja auch in den Gottesdienst. Aber die Frage ist ja, ob man diesen Gott auch sich beugt. Das macht Nebukadnezar nicht. Und werden noch sehen, dass Gott ihm weitere Gelegenheiten dazu einräumt. Hier war es noch so, dass der König alle Freiheit bekommt, der Entscheidung. Gott rückt ihm nicht so auf die Pelle, auch Daniel nicht. Ne? Daniel sagt nur, das ist das, was du gesehen hast, das ist die Deutung. Weltgeschichte. Und unterm Strich heißt das ja, Reich, Macht, Ehre und Herrschaft gehören dem Gott des Himmels, nicht sterblichen Menschen. Nicht? Die Reiche dieser Welt werden alle vergehen. Das ist die Botschaft. Jetzt muss Nebukadnezar sich dazu stellen. Er kann sich jetzt was überlegen und sagen, ja, wenn das so ist, dann muss ich diesem Gott ja dienen. Macht er aber nicht. Und dann wird Gottes Reden immer deutlicher werden. Es wird immer drängendere Züge annehmen. Ich habe das mal zusammengestellt. Nicht? Nächste Folie ist das. Die Bewahrung zum Beispiel der Männer im Feuerofen werden wir nächste Mal drüber hören. Also übernächste Woche. Da lässt er eine Riesenstatue aufstellen. Alle Leute sollen die anbeten. Hat er irgendwas gelernt aus diesem Traum, den er hatte und den Daniel ihm gedeutet hat? Nichts hat er gelernt. Nichts hat er gelernt. Total auf dem Holzweg. Dann werden aber diese drei Männer, die sich nicht beugen wollen und die sagen, es gibt eine Herrschaft im Himmel, wir beugen uns nur vor Gott und nicht vor deinem Standbild. Und wenn du uns in den Ofen wirfst, Gott kann uns retten, und wenn er es nicht tut, wollen wir trotzdem deine Götzen nicht anbeten. Nicht? Die haben Haltung. Das ist eine Predigt für den König. Diese drei Männer halten eben eine Predigt darüber, was ist absolut im Leben. Diese drei Männer sagen, unser Leben ist nicht absolut. Es gibt nur eins, was absolut ist, und das ist Gott. Ach, die Predigt hat er auch nicht gehört. Dann kriegt er einen weiteren Traum. Kapitel 4 werde ich auch dann einen Gottesdienst drüber gestalten. Wieder ein Traum. Und dann ruft Daniel ihn deutlich zur Buße. Habe ich dann abgedruckt mal aus Daniel 4. Hast du es schon? Daniel 4, da ist die Bußpredigt, die Daniel dem König Nebukadnezar hält. Und da sagt er ihm dann wirklich deutlich auf den Kopf zu, mache dich los von deinen Sünden. Und bis dahin bleibt das noch unausgesprochen, wird auch die Ehre und Würde des Königs nicht angetastet, aber dann wird es jetzt auf den Punkt gebracht. Zurück zu unserem Text, ich will ja nicht alles schon spoilern, nur dass ihr schon mal wisst, wo das ungefähr hingeht. Nebukadnezar ahnte, dass alle seine Sicherheit und Größe und Herrlichkeit eigentlich nur eine Farce waren, und dass das alles nicht bestehen konnte. Interessanterweise, das ist mir aufgefallen, in der Deutung, die Daniel gibt, sagt er in der Einleitung, mir ist dieses Geheimnis offenbart worden, damit dem König die Deutung kund würde. Was hat Gott zu sagen zur Geschichte dieser Welt? Aber dann sagt er, und du deines Herzens Gedanken erführest. Das heißt, in diesem Traum, den er hat, sind zwei Ebenen drin, ne? Es sind seine eigenen Gedanken, die da irgendwo einen Ausdruck finden. Und zugleich ist es aber auch Gottes Reden. Das heißt, ich deute das so, dass Nebukadnezar das eigentlich schon wusste. Er wusste das. Dieses plötzlich zu Fall kommende Standbild war furchtbar anzuschauen, steht da. Es war schrecklich anzusehen. Also ich glaube, man muss jetzt nicht ein tiefgeisterfüllter Mensch sein, um auf die Idee zu kommen, wenn man selber als König sich so verehren lässt, wie die Könige taten, dass dieses Standbild mit dem goldenen Haupt da irgendwie eine Sinnbildlichkeit hat. Nicht? Ich glaube, dass Nebukadnezar sich schon selber auch darin erkannt hat. Seine Macht war fürchterlich. Die Babylonier haben grausam die Völker unterworfen. Die Völker fürchteten ihn. Und er ahnte das längst, aber dass jede menschliche Herrschaft immer auf tönernen Füßen steht. Das war ihm eigentlich präsent, hat er verdrängt wahrscheinlich. Seht ihr, das ist wie Paulus im Römerbrief sagt, Kapitel 2, da sagt er, die Menschen haben in ihrem Gewissen ein klares Zeugnis von dem, was Gott von ihnen fordert. Es gibt keine Entschuldigung vor Gott. Es hat kein Mensch eine Entschuldigung. Jeder Mensch weiß, dass Gott ist und dass wir verantwortlich sind und dass wir Gott verpflichtet sind. Deswegen schreibt Paulus Römer 2, das vom Gesetz gebotene Tun, also was Gott, Gottes Recht von uns fordert, ist ihnen ins Herz geschrieben. Wofür auch ihr Gewissen Zeugnis ablegt, ebenso ihre Gedanken, die Anklagen erheben oder auch Entschuldigungen vorbringen. Ich habe hier mal die Übersetzung nach Menge genommen, weil die ein bisschen schöner ist als die Luther. Also da ist im Menschen ein Zwiegespräch, ein Hin und Her. Sie wissen, dass sie eigentlich vor Gottes Recht nicht bestehen können. Sie wissen das, aber sie verdrängen das. Und ich bin sicher, Nebukadnezar wusste es auch, dass er trotz all seiner Macht vor Gott nicht bestehen kann, dass ein selbstherrliches Leben er führt, was nur auf tönernen Füßen ist, weil vor dem lebendigen Gott alle menschliche Größe nichts ist und die irdische Herrschaft vergeht. Aber er wollte das nicht eingestehen. Er wollte das nicht eingestehen. Und da kommt der Traum dann über ihn in der Nacht. Ich glaube, das ist so, dass viele Menschen das ahnen, auch heute. Sie wissen, ihr Leben hat keinen festen Grund. Der eigene Stolz, die Eitelkeiten, der äußere Glanz, alles Selbstbetrug, ist alles Selbstbetrug. Und darum haben sie schlaflose Nächte. Viele Menschen haben schlaflose Nächte. Muss man sich aber nicht bekehren, man kann auch Tabletten nehmen, schläft man wieder. Aber die Geschichte sagt deutlich, Gott schweigt nicht, er redet auch durch Träume. Aber jetzt braucht Nebukadnezar jemanden, der es noch einmal deutlich ihm sagt. Das, was man schon ahnt, das muss manchmal deutlich angesprochen worden. Und deswegen gibt es im Neuen Testament zum Beispiel, sagt der Apostel Paulus, die Geistesgabe der Weisheit und Erkenntnis. Die gibt es im Neuen Testament, nicht? Als eine Gabe des Heiligen Geistes. Menschen, durch die der Geist Gottes Klartext redet. Da sitzen die Leute und hören und sagen, ja, er hat recht, es war. Ich kann nicht ausweichen. Es ist die Wahrheit. In dem Traum Nebukadnezars steckt viel mehr. Hier wird Weltgeschichte offenbart, was in ferner Zukunft sein wird. Aber Daniel spricht ja hier zugleich erstmal über die ganz persönlich relevante Frage, was am Ende bleiben wird. Das ist doch die Frage, nicht? Was bleibt? Habe ich Zukunft? Das treibt doch den Menschen um. Das wusste doch Nebukadnezar, dass nach ihm, dass er mal sterben wird und dass nach ihm andere Königreiche kommen werden. Das wusste er doch. Aber da ist ja die eigentlich relevante Frage. Was ist denn mit mir dann? Was ist mit meiner Zukunft? Habe ich überhaupt Zukunft? Das Reich Gottes wird ohne Zutun von Menschenhand einfach kommen. In der Auslegungsgeschichte hat die Kirche ganz klar diesen Stein, der das Standbild dann vernichtet und zum großen Berg heranwächst, auf Jesus Christus gedeutet. Und ich schließe mich natürlich dieser Deutung an. Das wäre Gegenstand einer Bibelstunde, das mal zu machen, nicht? Was hier Inhalt dieser Prophetie ist. Jesus vom Himmel gekommen auf die Erde. Und er spricht vom Himmelreich in seinen Gleichnissen. Und dieses Himmelreich, von dem Jesus spricht, ist ein Gegenmodell zu den Erdenreichen. Die sind alle schrecklich anzuschauen. Das ist ja das Interessante an diesem Standbild. Da werden verschiedene Reiche dieser Welt gezeigt. Das goldene Haupt, Babylon, die silberne Brust, dann die Persien und dann kommt Griechenland und so weiter. Nicht? Diese Reiche der Welt unterscheiden sich alle, sind unterschiedliche Materialien, übrigens sind auch unterschiedliche Qualitäten. Die Reiche dieser Welt sind nicht alle gleich. Es gibt bessere und schlechtere. Aber es ist alles nur relativ. Es ist alles immer nur relativ, vor dem lebendigen Gott gesehen. Und Jesus spricht vom Himmelreich. Weil die Reiche dieser Welt, auch wenn das verschiedene sind, er träumt ja von diesem einen Standbild. Damit gibt Gott einen deutlichen Hinweis. Er sagt, alle Reiche dieser Welt sind im Grunde genommen ein und dasselbe. Es ist immer derselbe Käse. Ob man einen König hat oder einen Kaiser oder ob Oligarchen das Ruder lenken, wir haben jetzt eine Demokratie, dann sagt man, das halten wir für das Nonplusultra. Churchill hat gesagt, ist auch nicht so optimal, aber ich kenne keine bessere Staatsform. Churchill wusste noch, dass das alles relativ ist, nicht? Es gibt keine absolute menschliche Herrschaft. man sagen kann, das ist es und nur das und nichts anderes und dann haben wir fast den Himmel auf Erden. Und das Traumbild und die Deutung sagt auch deutlich, das Reich Gottes, ein neues, ein anderes Reich, kommt nicht von Menschenhänden. Wir werden das nicht hervorbringen. Und wehe, 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 wenn irgendwo die Stimmen laut werden, die sagen, wir schaffen hier das Reich Gottes auf Erden. Es ist in der Geschichte ja immer eine Katastrophe geworden. Das ist immer totalitär dann. Die totalitären Ideen sind immer in der Welt, die lauern immer vor der Tür. Da, wo Menschen meinen, was wir jetzt erkannt haben, das ist das Nonplusultra. Nein, ist es nicht. Es ist alles relativ. Und das Reich Gottes wächst nicht aus Menschenbemühungen hervor, aus den Reichen der Welt, sondern die werden abgelöst, weggeputzt. Und das Reich Gottes, was wirklich Gerechtigkeit und Frieden bringt, das kommt von oben. Und davon spricht Jesus. Die irdischen Reiche sind alle dieselbe Soße, vom Geist dieser Welt beherrscht, wie man im Neuen Testament sehen kann. In dieser Welt herrscht der Geist dieser Welt, der kann sich so ausdrücken oder anders. Aber im Endergebnis ist es immer schrecklich anzuschauen. Braucht man auch 2000 Jahre Weltgeschichte angucken, kannst dich hingucken, wo du willst. Unterm Strich ist es immer schrecklich. Und wenn man unser Land anguckt, unsere gefeierte Demokratie, die wir jetzt mit Waffengewalt überall verteidigen müssen, nicht? Wie viel Gerechtigkeit ist denn da? Ist Deutschland eine Drehscheibe des Menschenhandels und der Prostitution in Europa? Und wir kriegen das nicht in den Griff, oder was? Da müssen wir in der Ukraine unsere Werte verteidigen, weil wir es hier zu Hause nicht schaffen, weil wir es nicht geregelt kriegen. Weil die Kinder mit den Messern in der Schule rumrennen und der Leiter, habe ich jetzt gelesen, der Arche in Berlin, was ja wirklich eine Arbeit ist, eine diakonische Arbeit von Christen, die sich aufopfern, wirklich hingeben für die Randgruppen, für die Benachteiligten der Gesellschaft, denen man wirklich nichts unterstellen kann von Fremdenfeindlichkeit, der sagt, wir sind auf der ganzen Ebene gescheitert, wir kriegen das nicht mehr in den Griff. Die Kinder mit 11 Jahren laufen mit dem Messer hier rum und radikalisieren sich. Und das sagt jemand, der sie jeden Tag bedient, ne? Mit Essen und mit Begleitung und Hinwendung. Und er sagt, das Ding ist durch. Ist kaputt. Die Reiche dieser Welt und was sie verzapfen, ist, wenn man da genauer hinschaut, immer schrecklich anzuschauen. Von Weitem sieht das schön aus, auch eine goldene Statue mit silberner Brust. Oh, guckst du genau hin, dann kriegst du das kalte Grausen. Und ich glaube, Nebukadnezar sieht sich selber da drin durchaus. Und er weiß, wenn ich auf mein Leben schaue, was ich da alles verzapft habe, das ist schrecklich anzuschauen. Hat er Leute gepfählt und gehäutet und Heerscharen von Leuten verschleppt und verhungern lassen. Und so. Ist das schrecklich anzuschauen? Und Jesus spricht vom Himmelreich, ein Gegenmodell, und sagt, dein Reich, so hat er uns ja beten gelernt, ist nicht von dieser Welt. Dein ist die Kraft und das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und im Glaubensbekenntnis sagen wir, von dort wird er kommen zu richten. Wisst ihr, und jetzt ist das Schreckliche, als Daniel den Traum gedeutet hat, war Nebukadnezar voller Lob. Er war sehr beeindruckt. Aber er hat überhaupt nicht erfasst, dass er aufgerufen ist, alles dran zu setzen, zu diesem Reich Gottes zu gehören. Die Botschaft hat er völlig überhört. Daniel hat es ja nicht ausgesprochen, aber die Frage war ja angelegt, nicht in dem, was Daniel ihm da verkündigt. Die Frage war doch eigentlich angelegt. Nebukadnezar, wo stehst du eigentlich? Hat er nicht gehört. Und ich sage es nochmal, viele erkennen die Existenz Gottes an, aber sie wollen seine Herrschaft nicht haben. Gott soll Gott sein und wir sagen, ja, ist Gott, aber er soll nicht regieren in meinem Leben, wenn er sagt, du sollst vergeben und nochmal vergeben und wieder segnen, auch die, die dir Böses tun und segnen und nicht schlecht über den Nächsten reden und nichts Schlechtes denken und das Böse mit Gutem überwinden und so weiter. Da sagt er alles, nicht? Und er soll aber nicht regieren, sondern wir sagen, nein, wir haben da unsere eigene Weisheit, wir machen es anders. In fast allen Fragen des Lebens. Und deswegen sagt Jesus nicht ohne Grund, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Hat Jesus gesagt? Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Die Tür ins Reich Gottes ist eng. Und Martin Luther sagt, die Vernunft des Menschen und sein Egoismus sind so groß, dieser große Kopf passt nicht durch die enge Pforte. Deswegen die Frage, wo stehst du? beunruhigt vielleicht durch deine Ahnungen? Ist da diese Plage von Schlaflosigkeiten und schlechten Träumen? Gott redet mit dir. Oder bist du im Frieden der Kinder Gottes? Psalm 4 sagt, ich liege und schlafe ganz im Frieden. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Die gehören zum Reich Gottes. Die beugen sich auch nicht vor dem Standbild des Königs und sagen, ja, 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 wir machen so ein bisschen mit und ein bisschen glauben an den lebendigen Gott. Allerdings in den Tagen, ich komme dann beim nächsten Mal drauf, in den Tagen, die verstrichen und sie entscheiden mussten, beugen wir uns vor der Statue oder nicht, hatten sie sicher nicht schlaflose Nächte. Das glaube ich, haben Kinder Gottes auch manchmal. Wir müssen, und Jesus auch im Gethsemane, ne, hat er auch nicht geschlafen. Aber wer zu den Kindern Gottes gehört, über dem gilt doch über seinem Leben im Frieden Gottes zu sein. Wo stehst du, ist die Frage, immer noch auf dem eigenen Thron der eigenen Eitelkeiten als ein Sünder, der aber trotzdem immer die Herrschaft und den Thron beansprucht und Gottes Herrschaft nicht akzeptieren will über dem eigenen Leben. Wie die Schlange Eva gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet das alles selber wissen und selber entscheiden und ihr braucht dann Gott nicht. Ist das unsere Welt? Ist das unsere Welt? Wisst ihr, ich glaube, die Menschen, die über die Bibel lachen, über diese Geschichten, die lachen aus Verlegenheit. Die wissen ganz genau, das ist unsere Welt. Wir wollen selber sein wie Gott. Da fliegen sie im All herum und zwischen den Sternen und auf dem Mond rumlatschen. Wofür eigentlich? Was wollen sie da eigentlich? Was verbessert das für das Leben der Menschen hier, wo so viele Probleme zu lösen sind? Nicht? Es sind so viele Probleme zu lösen, da fliegt man zum Mond. Ihr werdet sein wie Gott. Oder stehst du da, dass du sagen kannst, ich bin durch Jesus Christus erlöst. Ich weiß von meinen Sünden und ich weiß, dass Christus sie getragen hat, weil ich mich selbst gar nicht erlösen kann. Und bist du ein Kind Gottes geworden, ein Erbe mit Bürgerrecht im Himmelreich? Die Frage kann ich nicht beantworten, du musst sie selber beantworten. Aber ich möchte jetzt singen mit euch, und zwar ein sehr schönes Lied. Da geht es um den wahren König Jesus. Was ist das für ein König? Ein ganz anderer König als die Könige dieser Welt. Die Reiche dieser Welt sind schrecklich anzuschauen, wie die Statue, die Nebukadnezar geträumt hat. Aber das Angesicht Jesu ist freundlich. Dieses Angesicht ist freundlich, diese Herrschaft ist freundlich. Mein Joch ist sanft, sagt Jesus. Meine Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und sein Angesicht offenbart uns den Vater. Wir singen das Lied, was für ein König. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.